ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Kurt Krömer, Hazel Brugger, Thorsten Sträter, nur drei Prominente von vielen, die in der letzten Zeit öffentlich über ihre Depressionen gesprochen haben. Man könnte also meinen, das Thema ist in der Gesellschaft angekommen. Manche Zyniker sagen sogar, das sei ein Medientrend. Wenn man das aktuelle Buch des international anerkannten Experten in der Behandlung von Depressionen, Andreas Menke, allerdings liest, kommt man zu einem ganz anderen Eindruck. Es gibt immer noch eine Stigmatisierung durch die Gesellschaft, schreibt er. Vorurteile und Ängste, die Menschen mit einer Depression diskriminieren. Und das müsste nicht so sein, zumal es wirksame Therapien gibt, um die Krankheit zu überwinden und Betroffenen zu helfen. Das ist gleich zu Beginn unseres Gesprächs schon mal die sehr positive Nachricht. Ich begrüße bei uns in Saarbrücken Professor Dr. Andreas Menke, ärztlicher Direktor einer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bernau am Chiemsee. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Einführung und die freundliche Einladung.
Depression, Wissen, was hilft, ist der Titel des Buches. Andreas Menke schreibt darin über den aktuellen Stand der Forschung, etwa woran man eine Depression erkennt, wie sie entsteht, was dabei im Körper vorgeht, vor allem aber, dass es gute Wege aus der Krankheit gibt und vielversprechende neue Therapien. Es ist also durchaus auch ein Mutmachbuch. Herr Menke, kostet die Stigmatisierung von Depressionen, die Sie in der Gesellschaft diagnostizieren, uns Menschenleben?
Ich fürchte schon, ja. Also glücklicherweise ist die Stigmatisierung schon zurückgegangen. Wenn wir uns zum Beispiel die Suizidrate anschauen, dann hat die Suizidrate in den letzten 30 bis 40 Jahren tatsächlich sukzessive und stetig abgenommen, jedes Jahr. Bis aber zuletzt 2022 es wieder zu einem erneuten Anstieg gekommen ist, um fast 10%. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Also wir haben sicherlich einen Rückgang der Stigmatisierung erlebt. Sie haben ja auch eingangs gesagt, wer sich schon alles bekannt hat zur Depression. Das ist sicherlich auch sehr positiv. Einfach um zu zeigen, ja, Depression ist eine Volkserkrankung, kann jeden treffen. Und da ist eine Stigmatisierung völlig fehl am Platz. Aber wenn wir uns überlegen, zum bekannten Familien- oder Freundeskreis, Kollegenkreis, wer bereitwillig jetzt erzählt, er hat gerade einen Herzinfarkt gehabt oder er musste seinen Diabetes neu einstellen lassen. Wenn man jetzt eine Depression hatte oder 6 Wochen in der Klinik war, das wird nicht so bereitwillig erzählt. Und darauf sollten wir schon noch hinarbeiten, dass das so kommt.
Sie haben die Suizidrate erwähnt, die seit langem wieder gestiegen ist. Wie erklären Sie sich diesen Anstieg?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es noch nicht wirklich eine Erklärung dazu. Also zum einen hatten wir die Corona-Pandemie. Da ist die Suizidrate zumindest bei Erwachsenen nicht wirklich gestiegen, sondern nur bei Kindern und Jugendlichen. Aber nach der Corona-Pandemie hatten wir nicht wirklich eine Verschnaufpause. Also es ging weiter mit Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel ist immer noch was uns nachteilig beschäftigt. Und man hat den Eindruck, es sind etwas zu viele Krisen derzeit. Und das zu kompensieren ist nicht einfach.
Das heißt, Suizidalität ist auch gleichzeitig das gefährlichste Symptom dieser Erkrankung, über die wir sprechen.
Ja, unbedingt, ja.
Schwere psychische Erkrankungen kosten aber möglicherweise auch in anderer Hinsicht Lebensjahre, schreiben Sie. 10 Jahre, diese Zahl steht im Buch. Wie ist die zu erklären?
Also Depression ist eben nicht nur eine Erkrankung des Gehirns, sondern eigentlich des ganzen Körpers. Also wir können uns das so vorstellen, wenn wir eine Depression haben, haben wir zum einen im Gehirn ein Ungleichgewicht der neuronalen Botenstoffen, allen voran Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Aber darüber hinaus haben wir auch noch andere Effekte. Wir haben zum Beispiel eine Aktivierung des Stresshormonsystems, also wir haben zu viel Cortisol im Blut. Das Stresshormonsystem ist furchtbar wichtig. Wenn wir Stress haben, müssen wir natürlich darauf reagieren, also so eine Art Fight-or-Flight-Situation. Aber wenn der Stress weg ist, dann sollte dieses System wieder runtergefahren werden. Und diese negativen Feedbackschleifen, die funktionieren in der Depression nicht mehr richtig. Das heißt, ich habe zu viel Cortisol. Ich habe auch ein aktiviertes adrenerges Nervensystem mit zu viel Adrenalin im Blut und Noradrenalin. Und ich habe ein aktiviertes Immunsystem tatsächlich, ohne dass ich eine Entzündung hätte. Das heißt, ich habe zu viel Entzündungszellen im Blut. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie zu viel Cortisol haben im Blut, zu viel Adrenalin im Blut haben und zu viele Entzündungszellen und das über lange Zeit, dann ist es für den restlichen Körper natürlich nicht gerade gut. Und deswegen erklärt sich das Risiko für körperliche Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter.
Das heißt, unsere Vorfahren, die brauchten dieses Notsystem, wenn der Säbelzahntiger kam, dass die dann besonders alle hart waren, dass sie kraftvoll waren. Und dieses System ist darauf ausgelegt, dass es punktuell, dass es kurzzeitig mal funktioniert. Aber warum ist das so, dass heute in der heutigen Gesellschaft bei vielen Menschen dieses System offenbar ja dauerhaft hochgefahren ist? Was macht die Umwelt da so, naja, so anfällig dafür, dass wir da Stress erfahren?
Also genau, das Stresshormonsystem ist natürlich damals angelegt worden, sozusagen. Also es hat sich in den letzten 10.000 Jahren nicht geändert. Das heißt, unsere Genetik ist gleich geblieben, unser Gehirn ist gleich geblieben. Jetzt haben wir heute natürlich anderen Stress. Wir laufen jetzt nicht mehr vom Säbelzahntiger weg, sondern wenn wir Stress haben, dann sitzen wir vorm Computer, ärgern uns über eine E-Mail. Aber diese ganzen Kompensationsmechanismen wie Bewegung, Sport und gesunde Ernährung und so weiter, das fällt jetzt erstmal weg. Was relevant ist für die Psyche, ist aber nicht der akute Stress, wenn wir kurzzeitig gestresst werden, sondern ein chronischer Dauerstress. Also und das haben wir ja typischerweise, wenn wir überlegen, chronischer Stress ist ja meistens auf der Arbeit oder in einer Beziehungssituation. Soziale Isolation, Arbeitslosigkeit, das sind so die möglichen Stressoren, die wir haben.
Unser Hörer Martin hat uns geschrieben, wie ist der Zusammenhang von Depressionen und Licht bzw. Jahreszeit zu sehen? Gibt es in Europa große Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden? Interessant ist aus meiner Sicht, dass im Happiness Report die Indizes für die skandinavischen Länder für das Glücksempfinden deutlicher größer sind als in den anderen Staaten Europas. Also im November ein Thema, was viele Menschen, glaube ich, bewegt.
Das ist eine sehr gute Frage. Also Glücksempfinden ist dann nochmal ein anderer Aspekt. Das berücksichtigt ja noch auch vieles andere, gesellschaftliche, kulturelle und andere Aspekte. Tatsächlich ist es schon so, es gibt ja die saisonale affektive Störung, saisonale affektive Erkrankung. Das ist so die Herbst-Winter-Depression, die jetzt bei uns jetzt einsetzt sozusagen, bei mangelndem Licht, viel Nebel, Grau überall. Von der Symptomatik her ist es eher so ein atypisches Bild, das heißt Patienten schlafen mehr, essen mehr, sind natürlich schon auch reduziert im Antrieb und der Stimmung. Es ist eine richtige Depression, aber etwas milder ausgeprägt als so die klassische Symptomatik.
Es gibt ja bestimmte Klischeebilder, die wir über Depressive im Kopf haben. Die Krankheit kann aber, wenn ich das richtig verstehe, sich auch ganz anders zeigen. Also kann ein depressiver Mensch auf der Arbeit hochfunktional sein, Hochleistungen bringen und keiner der Kollegen merkt das, dass er leidet?
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also viele haben ja auch sagen wir mal, eine Fassade, die sie aufrechterhalten, um ja nicht zu zeigen, hier kommt auch wieder das Stigma, um ja nicht zu zeigen, dass sie nicht leistungsfähig wären, dass sie krank sind. Und die brechen dann halt abends irgendwie zusammen oder können nichts mehr mit ihrem Leben machen und schaffen es halt nur, während der Arbeit das noch aufrechtzuerhalten. Wir haben ja auch andere Krankheitsbilder, so eine agitierte Depression, das sind dann die sehr unruhig, sehr angespannt sind, sehr getrieben sind, auch motorisch unruhig und wo es sich jetzt nicht das unbedingt so äußert, dass ich sehr viel weine oder sehr traurig bin und gar keine Kraft und gar keinen Antrieb mehr habe. Oder auch eine körperliche Symptomatik, die im Vordergrund steht, also sozusagen so eine somatisierte Depression. Das sind dann diejenigen, die eher unter chronischen Kopfschmerzen leiden, chronischen Rückenschmerzen leiden und die dann schon eine Arzt-Odyssee hinter sich haben von 1-2 Jahren, wo alles Mögliche gemacht wurde, auch mit Kernspinne der Lendenwirbelsäule und dann hat man halt die altersentsprechenden normalen degenerativen Erscheinungen gesehen, aber die halt nicht dann die Schmerzen erklären.
Also somatisierte Depression, ich entwickle irgendwelche anderen Beschwerden, Rückenschmerzen, Beklemmungsgefühle. Wie kommt denn der Arzt dann dahinter, dass es sich um eine somatisierte Depression handelt?
Ja, also zum einen muss man natürlich erstmal die Beschwerden abklären, das ist klar, es könnte ja auch was anderes dahinter liegen, aber wenn ich dann die körperlichen Ursachen abgeklärt habe, und dann sollte ich mich auf die Psyche konzentrieren und schauen, wie sieht denn die Psyche aus? Also was gibt es denn da für Beschwerden und Symptome?
Wir hören eine erste Frage.
Können Sie den Unterschied zwischen Depression und Trauma erklären? Früher hatte man das Trübseligkeit genannt. Das wäre meine Frage.
Depression und Trauma. Also
Depression und Trauma. Trauma, also wir können natürlich eine Traumatisierung haben und dann zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Aber bei einem Trauma ist es wichtig, dass ich eine so ausgeprägte Traumatisierung habe, die quasi jeden von uns wirklich massivst belasten würde. Bei einer Depression ist das was anderes. Bei der Depression habe ich eben normalerweise keine Traumatisierung, sondern einfach chronischen Stress. Also einfach ist gut gesagt. Ich kann natürlich auch eine Überlappung haben, dass ich Traumatisierungen habe, die dann auch in eine Depression münden können.
Jeder Fünfte erleidet mindestens eine depressive Episode in seinem Leben, habe ich in dem Buch gelernt. Was ist denn nochmal genau das Kriterium, dass, sagen wir, so eine Novembertraurigkeit, die jetzt viele Menschen ja vielleicht haben, dass die unterscheidet von einer Depression? Wo ist der Moment, wo Sie sagen, das ist das Kriterium?
Die Frage beschäftigt ja viele, weil wir ja nicht so Parameter haben, wie zum Beispiel beim Blutdruck oder beim Diabetes, dass wir einfach den Zucker messen und dann sehen, okay, jetzt habe ich Zucker oder nicht, habe Diabetes oder nicht. Aber bei uns in der Psychosomatik oder Psychiatrie ist es auch ganz klar festgelegt. Also ich habe drei Hauptsymptome, niedergedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit. Und mindestens zwei dieser drei Hauptsymptome müssen für mindestens 2 Wochen vorhanden sein. Und dann kann ich die Diagnose stellen. Und ich muss natürlich auch deutlich beeinträchtigt sein, also im beruflichen wie auch im privaten, sozialen Leben. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge mehr Symptome. Also meistens fängt es ja mit Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen an. Ich kann mir die Sachen nicht mehr richtig merken, nicht mehr richtig konzentrieren, ich kann Bücher nicht mehr lesen, Zeitschriften nicht mehr richtig lesen, ich mache auf der Arbeit mehr Fehler. Das Einschlafen gelingt nicht mehr richtig, das Durchschlafen, ich wache in der Früh auf, kann nicht mehr weiterschlafen. Mhm. Das sind meistens so die ersten Symptome, bis ich dann das komplette Bild der Depression entwickeln.
Das heißt, was würden Sie Menschen empfehlen, die an sich beobachten, dass sie eine gewisse Schwermut haben und dass das nicht weggeht oder dass sie da stark drunter leiden? Erst den Hausarzt aufsuchen, der möglicherweise einen ersten Blick darauf wirft und dann auch Navigator vielleicht für was weiteres sein kann?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also die Hausärzte kennen sich ja auch gut mit Depressionen aus. Können auch gut vermitteln. Man kann sich natürlich auch direkt an einen Psychotherapeuten wenden oder an einen Facharzt für Psychiatrie oder Psychosomatik wenden.
Muss man allerdings einen Termin dann auch bekommen, ne?
Ja, genau, das ist gar nicht so einfach leider. Deswegen ist der Hausarzt meistens die erste Anlaufstelle.
Christel André hat uns geschrieben: Herr Menke, ich habe gehört, dass Vitamin D bei leichter Depression helfen sollte. Was halten Sie davon? Wenn es wirken sollte, können Sie was zum Wirkungsmechanismus sagen? Die Frage von Christel André.
Also Vitamin D haben wir meistens im Herbst, Winter fast zu wenig. Wenn wir zu wenig davon im Blut haben, ist es sicherlich keine schlechte Idee, das zu substituieren und einzunehmen. Es hilft sicherlich, wenn ich einen Mangel habe und deswegen in so eine Depression gleiten könnte. Aber ich würde davon abraten, eine Vitamin D-Gabe als Therapie zu nehmen. Mhm. Es ist sicherlich gut, ein Mangeln zu beheben, aber nicht Vitamin D als alleinige Therapie für eine Depression.
Es gibt ja auch andere Therapien, die empfohlen werden, die relativ niedrigschwellig sind, zum Beispiel Lichttherapie. Ist das etwas, das auch vielleicht bei einem ganz leichten Fall im November uns auch hilft,
dass unbedingt.
Wir uns so eine 10.000 Lux-Lampe setzen?
Also unbedingt. Also gerade wenn ich eine saisonale affektive Erkrankung habe, die Herbst-Winter-Depression, dann ist das auch eigentlich die Therapie der Wahl, dass ich mich morgens eine halbe Stunde vor so eine Tageslichtlampe, also nicht irgendeine, sondern eine wirklich helle Tageslichtlampe setze. Und das hilft auf jeden Fall. Kann man auch ergänzend zu anderen Therapieformen bei jeder anderen Depression natürlich auch anwenden.
Isolde Vetter aus Karlsruhe hat uns geschrieben: Depression wird als Krankheit ausgegeben, über die ein Depressionspapst, wenn ich mich nicht irre, es war Professor Ulrich Hegel höchst selbst, vor Jahren behauptet hat, sie habe keine Ursache. Das macht alles natürlich viel einfacher, meint Frau Vetter. Die Therapeuten müssen nicht nach einer Ursache fahnden und diese mühsam beseitigen und versuchen, Psychiater und sonstigen Ärzte brauchen nur den Rezeptblock zu zücken oder auch die Einweisung für eine psychiatrische Anstalt auszusprechen. Die Pharmaindustrie kann sofort ihren Ausstoß an Antidepressiva verdoppeln. Wenn aber Depression doch eine Ursache hätte, fragt Isolde Vetter, nämlich in niederdrückenden, sowohl gesellschaftlichen wie individuellen Lebensumständen. Ich formuliere in Anlehnung von Rosa von Braun: Nicht der Depressive ist krank, sondern die Gesellschaft, in der er lebt.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was ja Professor Hegel meint, ist, dass Depression ein multifaktorielles Geschehen ist und dass es nicht die eine Ursache gibt für die Depression. Jetzt muss man das so sehen, wie entsteht denn eine Depression? Depression entsteht natürlich schon auf dem Boden einer genetischen Veranlagung, die ist etwa 40%. bei der Depression. Das heißt aber auch, 60% ist durch die Umwelt bedingt. Also die dominierenden Faktoren sind in der Umwelt zu suchen. Mhm. Und in der Umwelt sozusagen bei der Depression, wie gesagt, ist der chronische Stress führend. Also wie gesagt, was ist chronischer Stress? Das ist Arbeit, Arbeitslosigkeit, ist es Beziehung, soziale Isolation, schwere Erkrankung. Das sind so typische chronische Faktoren. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir depressiv sind, diese Faktoren das ausgelöst haben, aber dann müssen wir erstmal die Erkrankung behandeln. Und die Erkrankung behandeln wir dann leitliniengerecht schon mit Antidepressiva und oder Psychotherapie, also mit einem von beiden oder am besten sogar noch mit beiden. Die Kombination ist sicherlich am wirksamsten.
Also es wird entschieden, je nach Schweregrad, dass man erstmal eine Psychotherapie macht. Und wenn man dann feststellt, das führt nicht weiter, dann fährt man möglicherweise hoch. Und Sie sagen, Antidepressiva sind in manchen Fällen auch unabdingbar.
Ja, genau. Also bei der leichten Depression ist es ja so, die kann ich natürlich nur mit Psychotherapie behandeln. Bei der mittelgradigen Depression kann ich wählen zwischen Psychotherapie und Antidepressivum. Könnte natürlich auch beides nehmen. Bei der schweren aber sollte ich unbedingt beides nehmen. Da sollte ich nicht auf Antidepressiva verzichten. Mhm. Und es ist ja so, wenn wir jetzt bei Faktoren überlegen, die uns da reingebracht haben, da kann zum Beispiel so ein Antidepressivum natürlich nichts machen. Aber wenn ich überlege, ich springe jetzt bei dem Wetter, wo es kalt ist, draußen nackig rum und dann bekomme ich eine Lungenentzündung, dann behandle ich die Lungenentzündung ja mit einem Antibiotikum und behandle die Erkrankung somit wirksam. Die Faktoren, die mich zur Lungenentzündung gebracht haben, draußen nackig rumzuspringen, wird dann natürlich nicht beeinflusst. Aber das ist dann auch nicht der Punkt. Aber natürlich muss ich die Faktoren identifizieren, sofern die da sind, weil das ist ja für den Rückfallschutz und für die Prävention auch wichtig. Also wenn ich da ein chronisches Problem habe mit Arbeit oder mit Partnerschaft, dann sollte ich das natürlich angehen, weil das kann mich ja jederzeit wieder in eine Depression bringen.
Bei den Antidepressiva gibt es natürlich auch die Kritik. Viele Menschen haben Bedenken, große Sorge, dass die abhängig machen können, dass die Persönlichkeit verändern oder dass sie irgendwelche Wirkungen mit sich bringen, die einfach nicht gewollt ist. Hat man das heute im Griff? Hat man das unter Kontrolle? Oder ist das von der Hand zu weisen, diese Kritik an den Antidepressiva?
Ja, also die Depressiva sind Antidepressiva sind eine sehr, sehr gute, wirksame Behandlung, wissenschaftlich sehr gut und robust nachgewiesen, auch in der Leitlinie verankert in der Depressionsbehandlung. Es gibt da, wie Sie sagen, genau diese Mythen, die uns auch die Behandlung immer schwer machen oder die das Stigma sogar erhöhen nochmal. Also Antidepressiva machen nicht abhängig und verändern auch nicht die Persönlichkeit. Also die Depression legt sich ja wie so ein schwarzer Teppich über alles drüber und verändert ja eher dann die Persönlichkeit und Antidepressiva stellen eher die ursprüngliche Persönlichkeit wieder her. Mhm. Also Antidepressiva haben natürlich auch Nebenwirkungen wie alle anderen auch, anderen Medikamente. Aber es gibt auch Antidepressiva, die eine Gewichtszunahme machen, die sexuelle Funktionsstörung machen. Aber wenn ich jetzt als Patient das eine oder andere nicht möchte, gibt ja auch andere Antidepressiva, die eben diese Nebenwirkung nicht machen. Also, da kann man sich das natürlich auch auswählen.
Also die Wirkweise dieses Medikaments ist, dass vielleicht mein Geist nochmal runtergefahren wird, möglicherweise nochmal neu gestartet wird, kann ich mir das so vorstellen. Und dass eine größere Flexibilität wieder da ist, also dass die Möglichkeit zur Veränderung da ist. Oder wie ist die Wirkweise?
Also die Wirkweise, die Sie jetzt skizzieren, das ist eher in Richtung der Psychedelika, dann die ja vielleicht in den nächsten Jahren kommen werden. Also bei den jetzig vorhandenen Antidepressiva ist es eher so, dass das Ungleichgewicht der neuronalen Botenstoffe wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.
Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Also dieser Botenstoffaustausch, der ist gestört.
Genau, also die Signalweitergabe von den Botenstoffen Serotonin, Dopamin und Noradrenalin ist gestört. Diese These ist auch umstritten, muss man fairerweise sagen. Aber unterm Strich gibt es schon genug Befunde, die darauf hindeuten, dass es so ist. Und die Antidepressiva, die wirken ja auch so. Also, das heißt, wenn ich zu wenig vom zum Beispiel Serotonin habe, helfen die Medikamente, wieder das auszugleichen und mehr Serotonin zur Verfügung zu stellen.
Wir hören eine nächste Frage.
Inwieweit begünstigen Arbeitsverlust, Tod eines nahestehenden Menschen und Geldsorgen eine Depression? Kann man mit einer guten Ernährung etwas Gutes tun? Vielen Dank.
Zweiteilige
Frage. Ja, das sind super Fragen. Zweiteilige Frage. Genau so ist es. Also Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, Armut, das sind leider chronisch toxische Stressoren, die sehr robust nachgewiesen sind in den Studien, dass sie das Depressionsrisiko wirklich erhöhen können. Mhm. Eine gesunde Ernährung macht natürlich eine Menge aus, muss man sagen. Da gibt es immer mehr gute Daten dazu. Es gibt auch schon ein eigenes Fachgebiet, das Nutritional Psychiatry. Da werden Ernährungsgewohnheiten untersucht, wie die Psyche beeinflussen können. Man kann sagen, dass zum Beispiel mediterrane Ernährung sehr, sehr gut auf die Psyche wirkt, auch präventiv das Depressionsrisiko senken kann. Aber wenn ich schon depressiv bin, kann eine mediterrane Ernährung zum Beispiel schneller dazu beitragen, dass ich wieder aus der Depression rauskomme. Also mediterrane Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren, Fisch und viel Gemüse, Früchten und Obst zum Beispiel. Es gibt jetzt aber auch Befunde, die zeigen, es muss nicht unbedingt die mediterrane Ernährung sein, kann auch irgendeine andere ursprüngliche Ernährung sein mit Essen, was halt nicht industriell prozessiert ist und verarbeitet ist, sondern halt ursprüngliches Essen. Zucker ist da sicherlich auch nicht gut. Alkohol auch nicht.
Ja. Es gibt ja auch diese Erkenntnis, dass das Mikrobiom auch durchaus etwas mit unserer Psyche zu tun haben kann.
Ja, so ist es. Es gibt ja die Hirn-Darm-Achse, Brain-Gut-Axis. Mhm. Und da gibt es ja in beide Richtungen so eine bidirektionale Verbindung, in beide Richtungen den Austausch. Das heißt, meine Psyche hat Einfluss aufs Mikrobiom, kann da auch sehr viel verändern und umgekehrt, das Mikrobiom kann auch die Psyche verändern. Gibt es auch immer mehr gute Studienergebnisse dazu. Gibt ja auch zum Beispiel auch schon Versuche mit Stuhltransplantationen, was man bei Kindern mit Autismus gemacht hat, wo man dann Symptome des Autismus dann verändern konnte, alleine durch so eine Stuhltransplantation. Also das ist auch ein hochspannendes Feld.
Eine nächste Frage.
Guten Morgen. Ich erlebe immer wieder, dass Singen bei gleichzeitiger Bewegung wenigstens für eine Zeit lang das subjektive Stresslevel zu reduzieren scheint. Hat Singen mit Bewegung eine depressionenhemmende Wirkung?
Also Bewegung ist immer sehr gut. Gibt es genug Studien, die zeigen, dass Sport, Bewegung zum einen das Depressionsrisiko senkt, also präventiv ist, zum anderen auch einem schneller aus der Depression wieder herausholt. Musik ist eine wichtige oder zumindest bei denjenigen, die einen Zugang zu Musik haben, eine wichtige Möglichkeit, um Stress tatsächlich zu reduzieren. Mhm. Und das gelingt tatsächlich sehr gut. Und wenn Sie dann Sport, Bewegung mit Musik kombinieren, haben Sie natürlich einen guten Effekt.
Sie schreiben im Buch auch über bestimmte Sportarten, die da uns das Gefühl geben können, dass wir selber was erreicht haben. Also das Klettern wird bei Ihnen da, glaube ich,
genau erwähnt. Genau. Ja. Also in unserer Klinik am Medical Park Chiemseeblick machen wir auch das therapeutische Klettern. Das ist natürlich eine sportliche Leistung, aber darüber hinaus stärkt es die Selbstwirksamkeit. Und das ist enorm wichtig, weil bei der Depression die Selbstwirksamkeit häufig erstmal sozusagen den Bach runtergeht und damit wieder aufgebaut werden kann. Es gibt auch schöne Studien, zum Beispiel von der Uni in Erlangen, die zeigen, dass Selbstwirksamkeit gerade durch das therapeutische Klettern gestärkt wird.
Und Sport kann auch uns resilient machen.
Genau, Sport kann uns resilient machen. Wenn wir mindestens die 150 Minuten Sport in der Woche machen, wie auch die WHO empfiehlt, das kann jetzt das normale Ausdauertraining sein, kann aber auch Kraftsport sein, vielleicht am besten so eine Mischung aus beidem. Würde ich da empfehlen erstmal.
Heißt aber nicht.
Es gibt zum Beispiel schöne Studien, die zeigen, wenn mit depressiven Patienten, die zum Beispiel ein Antidepressivum erhalten und wenn sie diese in zwei Gruppen teilen, die einen machen Sport, die anderen nicht, dann werden die Sport machen, schneller wieder gesund als die ohne Sport.
Heißt aber jetzt nicht, dass zum Beispiel jemand, der schwermütig ist und wirklich ein ernsthaftes Problem hat, dass dem das hilft, wenn man sagt, ja, lauf doch einfach mal um den Block oder jogg doch mal, mach doch mal Sport. Das ist möglicherweise nicht zielführend.
Ja, ganz wichtiger Einwand. Also wie ich auch im Buch beschrieben habe, da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, was man machen kann bei der Depression. Und die ersten Möglichkeiten, das sind dann die klassischen Behandlungsmöglichkeiten, wie die Psychotherapie, ganz wichtige Säule, oder auch die Antidepressiva. Die Lebensstil Varianten und Aspekte wie Sport, Ernährung, die sind auch furchtbar wichtig, aber die sind nicht als alleinige Therapie zu sehen, sondern nur als unterstützende Maßnahme.
Eine nächste Frage.
Die Seele ist nicht auf dem Röntgenbild. welche Verhaltensweisen und Bedingungen, die ja mit das Stresshormonsystem beeinflussen, sieht denn der Autor als dominant für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig jetzt verstanden habe. Also wir haben natürlich keine Bildgebung für die Depression. Wir können natürlich eine Bildgebung machen und dann ein paar Unterschiede in der Signalweitergebung sehen. Aber da würden wir jetzt nicht die Erkrankung diagnostizieren wollen. Wir haben verschiedene Aspekte bei der Depression, die natürlich durch chronischen toxischen Stress hervorgerufen werden. Und als Beispiel, ich habe ja Arbeit schon genannt, Arbeit ist natürlich nicht immer schlecht, ganz im Gegenteil. Arbeit kann ja sehr sinnvoll sein, wenn ich sinnstiftende Arbeit habe.
Ist ja auch eine selbstwirksame Handlung möglich.
Eine selbstwirksame Handlung und im Idealfall habe ich auch nette Kollegen und freue mich, wenn ich auf die Arbeit komme. Aber wenn ich jetzt viel leisten muss und mich wie im Hamsterrad fühle, getrieben fühle, wenn ich da keinen Einfluss auf die Arbeit habe, dann ist es eher chronisch toxischer Stress. Und so ähnlich ist es auch bei der Partnerschaft, wenn es da immer wieder Reibereien gibt, wenn man immer wieder denkt, man ist getrieben, hat es nicht in der Hand und ist dann nur so ein Spielball, dann ist das sicherlich auch ein chronisch toxischer Aspekt. Oder natürlich soziale Isolation und genauso auch Arbeitslosigkeit. Da muss man dann nicht mehr differenzieren, was ist gut, was ist schlecht, Arbeitslosigkeit oder soziale Isolation. Es ist immer führt immer zu chronisch toxischem Stress.
Sie haben vorhin gesagt, Gene, Umwelt, 40%, Umwelt, 60%. Genau. Trotzdem wundert man sich, warum diese Gene nicht schon längst aus dem Genpool verschwunden sind. Das heißt ja offenbar, dass die Depression auch einen bestimmten genetischen Vorteil bringt, oder ist das zu kühn formuliert?
Das könnte man schon so sagen. Also es gibt ja auch Hinweise, dass diese Gene assoziiert sind mit sehr positiven Aspekten. Also zum Beispiel mit Feinfühligkeit, mit Sensibilität, mit sozialen Fähigkeiten, mehr auf andere zugehen zu können, mit empathischen Fähigkeiten. Und insofern könnte das schon auch sein, dass es eben deswegen im Genpool ist. Mit 40% genetischer Anteil ist es natürlich auch nicht so wie bei anderen Erkrankungen jetzt von den psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS, wo wir über 80% haben. Und da wissen wir ja auch, dass, Stichwort Neurodiversität, dass diese Gene ja auch mit Kreativität zum Beispiel assoziiert sind. Und bei ADHS zum Beispiel, dass ich überall meine Gedanken haben kann, alles sehr, sehr schnell aufnehme und Multitasking eher machen kann und da sehr, sehr gut unterwegs bin.
Neurodiversität ist ein relativ neuer Begriff, oder gibt es noch nicht so sehr lang. Also man wählt diesen Begriff, um zu sagen, wir sehen das jetzt erstmal neutral. Wir gehen nicht von irgendeiner Form von Normalität aus, sondern es gibt eben unterschiedliche Ausprägungen und wir werten das nicht. Ist das der Inhalt dieses Begriffs, Neurodiversität?
Ja, genau. Also ADHS zum Beispiel habe ich ja auch Buch mit reingenommen, weil es eine wichtige Begleiterkrankung sein kann, der Depression. Also häufig ist es ja so, dass ADHS im Erwachsenenalter nicht erkannt ist und nicht behandelt ist und dann großes Risiko hat, zur Depression zu führen. Und deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Und Neurodiversität bezeichnet ja auch, dass, wie gesagt, ich habe eine 80-prozentige Heritabilität bei ADHS und es kann nicht einfach nur alles schlecht sein, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr viele positive Aspekte, die man da unbedingt berücksichtigen muss.
Worauf sollte man achten bei der Behandlung von ADHS? Was ist da der Königsweg in Ihren Augen?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Symptomatik an, wie schwer ausgeprägt die ist. Aber bei einer mittelgradigen Beschwerden ausgeprägten Symptomatik ist die Therapie der Wahl, die medikamentöse Therapie mit den Stimulantien, also mit Methylphenidat oder Lisdexamfetamin. Und diese Therapie mit den Stimulantien, die führt dann tatsächlich zu weniger Risiko für Depression, zu weniger Risiko für Suchterkrankungen, zu weniger Risiko für Unfälle, Folgeerkrankungen und auch zu weniger Risiko von Kriminalität tatsächlich.
Wir hören eine nächste Frage.
Jetzt im Herbst wird Vitamin-D-Mangel oft für depressive Stimmungsschwankungen verantwortlich gemacht. In welchen Fällen können Nahrungsergänzungsmittel oder die Einnahme von Lithiumpräparaten zur Vorbeugung und Abwendung von Winterdepressionen überhaupt sinnvoll sein?
Vitamin D hatten wir eben schon mal, können wir ja vielleicht nochmal davon eingehen, aber Lithium hatten wir noch nicht. Ne?
Also Vitamin D ist natürlich wichtig und gut, wenn ich zu wenig habe, dann kann ich das einnehmen. Wie gesagt, ich würde davon warnen wollen, das als alleinige Therapie dann zu sehen. Also nicht einfach Nahrungsergänzungsmittel nehmen und dann denken, jetzt wird das alles wieder gut. Aber klar, wenn ich einen Vitamin D-Mangel habe, ist es gut, das zu substituieren. Lithium ist eine wirksame Behandlung bei der bipolaren Erkrankung. Es ist eine wirksame Behandlung zur Stimmungsstabilisierung. Würde ich jetzt zumindest als First-Line-Präparat bei der Depression erstmal nicht sehen.
Was sind die größten Gefahren, wenn man Lithium langfristig anwendet?
Also Lithium kann man ja auch langfristig anwenden, aber es hat natürlich auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel kann Erkrankungen der Niere produzieren, also dass ich Nierenschäden bekomme nach vielen Jahren. Aber wie gesagt, Lithium ist eine sehr, sehr gute Behandlung bei der bipolaren Erkrankung. Zur Stimmungsstabilisierung kann ich auch zur Stimmungsstabilisierung bei der Depression nehmen, aber ich würde es erstmal mit anderen Medikamenten versuchen, wie Antidepressiva natürlich.
Wir hören eine nächste Frage.
Der Autor hat die verschiedenen Faktoren genannt, die bei einer Depression entsprechend beteiligt sind. In welcher Gesellschaft finden wir den höchsten Anteil von depressiven Menschen? Eigentlich müsste doch nach seinen Angaben der Anteil in gesellschaftlich hochstehenden Schichten, wo es also weder Arbeitslosigkeit noch Armut noch sonstige Einsamkeitsfaktoren gibt, besonders niedrig sein. Das ist es aber nicht.
Sehr interessante, spannende Frage, aber Sie haben völlig recht, so ist es auch nicht. Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die jetzt nicht sozial isoliert sind, dass die auch den anderen Stress nicht haben, sondern Da gibt es dann andere Problematiken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr viel Geld habe, dann kann ich trotzdem depressiv werden, wenn ich einen Job habe, der mir nicht gefällt, der wo ich mir dann trotzdem getrieben bin. Kann ja sein, dass ich sehr viel Geld verdiene, aber der Job trotzdem sehr, sehr unangenehm ist. Oder dass es chronische Partnerschaftskonflikte gibt. Gibt es in jeder gesellschaftlichen Situation. Oder dass ich selbst noch an einer anderen Erkrankung erkrankt bin oder meine Liebsten an einer Erkrankung leiden. Also Stress gibt es eigentlich immer, leider.
Hm. Wir haben vorhin ADHS erwähnt. Können eigentlich auch Kinder depressiv werden?
So ist es. Also Kinder, Jugendliche können auch depressiv werden. Das haben wir zum Beispiel bei Corona gesehen, dass da auch nochmal das Risiko nochmal deutlich erhöht ist und auch die Suizidrate von Kindern und Jugendlichen gestiegen ist innerhalb der Corona-Pandemie. Also leider gibt es das schon im Jugend- und im Kindesalter. Mhm. Auch mit ADHS natürlich.
Ist natürlich recht schwierig zu unterscheiden, möglicherweise von vergleichsweise normalen Erscheinungen und emotionalen Extremen, die ja auch mit dem Aufwachsen verbunden sind. Worauf achten Sie denn bei Kindern besonders, wenn Sie da eine Diagnose stellen sollen?
Bei Kindern muss man natürlich berücksichtigen, dass es viele Phasen gibt, wo ja Stimmungsschwankungen ganz normal sind. Aber wenn das Kind jetzt oder die Jugendliche sich ganz anders verhält, sollte man vielleicht hellhörig werden, also sich plötzlich zurückzieht, sehr große Stimmungsschwankungen hat, sehr dünnhäutig wird plötzlich oder auch nicht mehr redet oder einen starken Leistungsabfall hat, dann sollte man mal schauen, woran das liegen könnte.
Und dann würde man ein Gespräch erstmal machen.
Genau,
und dann,
erstmal.
Anne Nierenberg hat uns geschrieben, äußern sich Symptome einer Depression geschlechtsspezifisch unterschiedlich? Die Frage von Anne Nierenberg.
So ist es. Man spricht zum Beispiel auch von der männlichen Depression. Zum einen haben viele Männer erstmal ein Problem überhaupt, sich Hilfe zu suchen oder sich das einzugestehen, dass sie da nicht leistungsfähig sind. Zum zweiten ist es so, dass die männliche Depression häufig mit so einer Dünnhäutigkeit einhergeht, leicht Reizbarkeit, vielleicht auch Aggressivität, während bei Frauen eher so eine niedergedrückte Stimmung und Antriebslosigkeit dann im Vordergrund steht.
Das heißt, die Therapieantwort wäre auch geschlechtsspezifisch in diesem Falle?
Die Therapieantwort ist tatsächlich nicht unbedingt geschlechtsabhängig, weil mit der Psychotherapie berücksichtigen Sie natürlich Geschlechterunterschiede, aber eigentlich würden Sie das mehr oder weniger gleich behandeln.
Mhm. Ein relativ neues Mittel in der Behandlung von Depressionen ist Ketamin, schreiben hier auch einige Hörer. Wobei, das gibt es schon seit den 60er Jahren als Narkotikum. Wo genau setzt jetzt heute Ketamin an?
Also völlig richtig, das ist kein neues Medikament. Schon lange in der Anästhesie, in der Notfallmedizin eingesetzt. Aber in den Unipsychiatrien ist es so, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren jetzt innerhalb von Studien eingesetzt worden als Infusion. Und da hat man halt gesehen, dass Ketamin zu einer schnellen Verbesserung der depressiven Symptomatik führen kann. Das war jetzt innerhalb von Studien. Mittlerweile ist es aber so, dass seit 2-3 Jahren richtig zugelassen als antidepressive Medikation und nämlich als S-Ketamin in Form des Nasensprays. Und das können Sie natürlich nochmal viel einfacher anwenden als jetzt eine Infusion. Und es ist halt ein anderer Wirkmechanismus als unsere klassischen Antidepressiva. Ich habe es ja vorhin schon skizziert mit dem Serotonin, Noradrenalin, Dopamin. Und beim S-Ketamin haben wir eher das Glutamat im Vordergrund stehend. Und da haben wir tatsächlich nochmal so eine neue Aufweitung der ganzen Signalwege im Gehirn, was sich vielleicht neu ordnen könnte und nochmal einen besseren Zugang zur Psychotherapie schafft. Und das ist sicherlich ein guter Weg, um eine schwere Depression zu behandeln. Mhm. Ist aber jetzt von den regulatorischen Voraussetzungen nicht als First-Line-Präparat vorgesehen, also als Therapie erste Wahl, sondern erst beim Vorliegen einer therapieresistenten Depression. Das heißt, dass mindestens 2 Antidepressiva in ausreichender Dosis, ausreichender Dauer nicht geholfen
haben. Das heißt, die Menschen haben dann ein Nasenspray dabei und können das dann nutzen?
Also nicht dabei, das wird im klinischen Rahmen, also zum Beispiel in unserer Klinik machen wir das auch, das wird dann im klinischen Rahmen eingesetzt, das Nasenspray.
Für welche Patienten nochmal wäre das der richtige Weg?
Bei denen die zwei
Sachen nicht funktioniert haben.
Also bei Patienten mit einer schweren Depression, bei denen 2 Antidepressiva nicht geholfen haben.
Und gibt es da auch Nebenwirkungen, an die man denken muss?
Also Nebenwirkungen sind Sedierung, also dass sie müde machen, das ist nicht schlimm, das ist ja unter ärztlicher Aufsicht die Gabe, manche haben ein bisschen Schwindel, manche können auch leicht dissoziieren, aber es ist wirklich recht gut verträglich. Kurzzeitig Blutdruck erhöhen könnte es geben, aber wie gesagt, es ist unter ärztlicher Aufsicht und da passiert normalerweise nichts Schlimmes.
Wir hören eine nächste Frage.
Wenn Armut ein Stressfaktor, also ein Auslösefaktor für eine Depression ist, dann wäre ja eine sehr wirksame Therapie ein garantiertes Mindesteinkommen, also zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Negativsteuer oder ein anderes repressionsfreies garantiertes Grundeinkommen in einer menschenwürdigen Höhe, eine Vorbeugung für Depressionen und in dieser Hinsicht auch eine sehr sinnvolle Investition, um später Kosten für die Behandlung von Depressionen einsparen zu können. Was sagt der Autor dazu?
Man kann ja ganz klar sagen, das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Armut ist assoziiert mit einer Menge an Erkrankungen. Unter anderem auch assoziiert mit Depression natürlich. Wenn ich jetzt nicht arm bin, dann habe ich sicherlich einen Faktor weniger. Und natürlich ist eine Depressionsbehandlung sehr kostspielig. Aber auf der anderen Seite habe ich dann ja möglicherweise trotzdem noch andere Faktoren, die schon die Depression begünstigen können. Also zum Beispiel eine Tagesstruktur, die ich brauche, eine sinnvolle Aufgabe, die ich brauche, soziale Kontakte, die ich brauche. Und das muss alles im Gleichgewicht sein.
Kirsten Rosenkranz hat uns geschrieben, was hält der Autor von Methoden der positiven Psychologie zur Behandlung von Depressionen? Sein Konzept, das ja eine Kritik ist, aber was ist Ihre Haltung dazu?
Also positive Psychologie, wenn wir davon ausgehen, wir stellen erstmal ein positives Denken in den Vordergrund, ist das natürlich schon wichtig. Es gibt zum Beispiel, wenn wir uns Stress anschauen, sehr schöne Untersuchungen. Wenn ich jetzt einen Stressvortrag halte, dann frage ich die Zuhörer meistens erstmal, wie viel Stress haben sie denn im letzten Jahr gehabt? Also gar keinen, mittelfiel oder schwer, viel Stress. Meistens melden sich dann die meisten bei viel, deshalb gehen sie auch dann zu meinem Stressvortrag. Und da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, wenn sie Leute über 8 Jahre beobachten und genau diese Frage stellen, dann haben sie keine erhöhte Sterblichkeit, wenn sie wenig Stress oder mittelviel Stress hatten. Mhm. Sie haben nur eine erhöhte Sterblichkeit, wenn sie viel Stress hatten. Aber wenn Sie dann nochmal genauer hinschauen, ist es ganz spannend, weil diejenigen, die sagen, ich hatte zwar viel Stress, aber konnte damit gut umgehen, hat alles gepasst, ja, die haben nicht eine erhöhte Sterblichkeit, sondern nur diejenigen, die schon damals gesagt haben, ja, ich habe echt viel Stress und ich glaube auch, dass mir das gesundheitlich schadet. Also wenn man so den Stress bewertet, dann ist es sicherlich auch schlecht für die Gesundheit und kann zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. Mhm.
Welche Konsequenz ziehen Sie daraus? Also, dass man sich selber umprogrammieren sollte und die Sache anders sehen sollte oder dass man tatsächlich etwas auch ändern sollte an seiner Situation, wenn man ein starkes Stressempfinden hat?
Ja, so ist es. Also entweder ändere ich das, was ich ändern kann, oder ich versuche es tatsächlich anders zu bewerten.
Wie kann ich das machen, es anders bewerten?
Also, das ist ja so eine kognitive Umstrukturierung, die man vornehmen könnte. Also das ist nicht immer gleich einfach. Wenn ich da eine schwierige Situation habe, dann hilft ja zum Beispiel eine Psychotherapie.
Und eine Psychotherapie lässt mich im Gespräch meine Situation nochmal bewerten. Genau. Ist es auch wichtig, sozusagen das Umfeld da einzubeziehen, also Familie und Arbeitsumfeld, dass das auch alles einbezogen wird in diese Psychotherapie?
Also das Arbeitsumfeld lässt sich praktisch jetzt nicht so einfach mit in die Psychotherapie mit reinnehmen, aber man kann natürlich die
dass Inhalte, man systemisch,
man kann natürlich die Inhalte des Arbeitsumfelds und den Kontext natürlich schon mit reinnehmen. Das sollte man schon tun und das auch darstellen.
Es gibt ja auch Studien zum Einfluss von Stadt- und Landleben auf die Entwicklung von Depressionen. Das passt ja auch zum Thema Stress. Das fand ich auch sehr spannend in dem Buch. Kann man so pauschal sagen, was ist ungesünder in der Hinsicht Depression?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Da gibt es auch genug Hinweise, dass die Stadt einfach ungesünder ist für die Psyche.
Muss man
ganz klar sagen. Es ist jetzt aber auch nichts Neues. Das gibt auch schon viele Studien dazu. Also in der Stadt haben sie ja einfach mehr Stress. Sie haben mehr Menschen auf einem Haufen. Sie haben mehr stressvolle Situationen. Sie haben auch mehr Umweltverschmutzung. Sie haben natürlich auch eine schlechtere Luft. Sie haben mehr Lärm. Während sie auf dem Land diese Faktoren nicht haben und dafür dann diese anderen Aspekte haben, die nachweislich gesundheitsförderlich sind, wie zum Beispiel grüne Flächen oder große blaue Flächen oder diese natürlichen Aspekte.
Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also der Faktor grün Flächen, der wirkt sich positiv aus auf die Psyche.
Genau. Also wir bieten zum Beispiel in unserer Klinik ja auch Waldbaden an. Und als ich das damals eingeführt habe, wurde es von einigen so ein bisschen als esoterisch belächelt und so weiter. Aber tatsächlich Waldbaden, es ist wirklich robust nachgewiesen, führt zu einer Senkung von Cortisol, Senkung von Blutdruck, Senkung von Puls, auch von depressiver Verstimmung. Also wer von uns schon mal im Wald gewesen ist, weiß das natürlich, dass es da schön ist. Und im Wald habe ich zum einen diese grünen Flächen, die nachweislich gesund wirken, aber ich habe auch so ein Mikroklima mit dem Geruch, mit den Phytozinen, mit dieser Lärmreduktion und mit diesen positiven Geräuschaspekten, mit Vögeln und Laub und so weiter. Und das zusammengenommen bildet wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre, die gut für die Psyche ist.
Also es kommt auch auf die Qualität des Grüns an, sag ich mal. Also es reicht jetzt nicht, man könnte jetzt auch sagen, wir streichen Betonflächen grün an und tun damit auch was für unsere Psyche in die Schatten.
Ja, ein bisschen was hilft das aber auch.
Das also
es gibt
was,
zum Beispiel auch Studien, wenn ich jetzt operiert wurde und mein Zimmer blickt auf eine grüne Wand, dann ist das sicherlich besser, als auf eine Betonwand zu blicken. Das kann dann schon mal die Schmerzmittel reduzieren und den Schmerzempfinden schon mal verbessern. Und eingangs haben wir es ja schon mal gesagt, das Stresshormonsystem, das ist ja jetzt wie vor 10.000 von Jahren. Das hat sich hier nicht verändert. Das heißt, natürliche Umgebung, das ist einfach das, wo wir uns zu Hause fühlen. Und das ist gut für unsere Psyche.
Und dieser Dauerstress, haben Sie ja schon gesagt, der löst Entzündungen aus. Und ein Faktor ist auch die recht hygienische, fast keimfreie Umgebung, in der wir heutzutage aufwachsen. Die wirkt ja da auch rein. Inwiefern tut sie das?
Ja, das ist ein spannender Faktor. Also wie gesagt, vor 10.000 Jahren mussten wir natürlich auch mit mehr Entzündungen umgehen. Wir hatten ständig irgendwelche Entzündungsherde oder Gefahren. Das haben wir jetzt nicht mehr, was ja auch nicht schlecht ist. Das ist ja sicherlich gut. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt Stress haben, dann haben wir eben nicht, wir laufen vom Säbelzahntiger weg oder wir haben eine Entzündungsreaktion, mit der wir fertig werden müssen, sondern das gibt's alles nicht mehr. Das heißt, unser Stress sieht jetzt so aus, dass wir uns über soziale Situationen ärgern, die eben nicht diese normalen körperlichen Reaktionen hervorrufen würden, die wir damals gehabt haben.
Gehört zum Stress auch Medienstress, dass wir in Anführungsstrichen getriggert werden durch Dinge, die wir in den Medien lesen? Oder durch die sozialen Netzwerke?
Zu viel negative Information ist natürlich auch nicht gerade hilfreich. Das haben wir jetzt bei Corona gesehen. Da gibt es auch schöne Studien, die ganz klar gezeigt haben, je mehr ich mich über Corona informiert habe, desto mehr war mein Risiko, eine Angsterkrankung zu entwickeln.
Mhm. Und dieser Begriff Trigger, den man in der letzten Zeit sehr, sehr häufig liest und hört, es gibt ja auch Triggerwarnungen sozusagen, dass Menschen, bevor sie einen Text oder einen Podcast konsumieren, gewarnt werden, hallo, du könntest hier verletzt oder irgendwie traumatisiert werden. Genau. Was halten Sie von diesen Triggerwarnungen?
Ja, also nicht gerade viel. Also diese Triggerwarnungen werden häufig jetzt auch überstrapaziert und es gibt schöne Studien, die zeigen, dass es bringt nichts.
Bringt warum nichts? Also,
also viele schauen sich das dann trotzdem an und es sensibilisiert eher nochmal, also dass die Angst eher nochmal verstärkt hervorgerufen wird, als es ohne Triggerwarnung
der Fall ist. Also keine Triggerwarnung. Sandra Paulus hat uns geschrieben, kann Herr Menke den Begriff mittelgradige Depression nochmal etwas genauer definieren?
Also mittelgradige Depression ist ja, ich habe zu wenig Antrieb, eine niedergedrückte Stimmung und auch zu wenig Interesse, was zu tun. Ich ziehe mich häufig zurück, habe kognitive Defizite wie Konzentration und Merkfähigkeitsstörungen und im Gesamtbelastungsgrad bin ich jetzt nicht schwer belastet, dass ich sage, es geht jetzt gar nichts mehr, aber ich bin doch massiv eingeschränkt. Im zum Beispiel beruflichen Kontext, ich kann nicht mehr richtig arbeiten, bin vielleicht jetzt auch krankgeschrieben und im sozialen, privaten bin ich auch massiv eingeschränkt. Das heißt, ich kann meine Freunde nicht mehr treffen, ich ziehe mich zurück.
Mhm. Ja. Und die hochgradige Depression, was ist sozusagen das Kriterium, was das dann unterscheidet von der mittelgradigen?
Das ist, wie gesagt, einfach der Belastungsgrad.
Das ist der Belastungsgrad, ja. Wir hören eine nächste Frage.
Guten Morgen. Wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen, es wäre einfach, eine Depression zu überwinden. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Antidepressiva werden ausprobiert am Patienten. Es gibt nicht wie bei Diabetes ein Mittel, das allen hilft, sondern man muss es ausprobieren. Und bis jetzt weiß die Wissenschaft immer noch nicht, wie das wirklich funktioniert und ob es wirklich funktioniert. Bei den einen funktioniert es und bei den anderen nicht. Es gibt viel zu wenig Psychotherapeuten und die sind auch in der Regel nicht gut. Das muss man einfach mal so sagen. Und es gibt auch wenig Hausärzte, die überhaupt über Depressionen irgendwas wissen. Ich habe mich lange mit Depressionen beschäftigt und ich muss einfach sagen, es ist sehr, sehr schwer, eine Depression zu überwinden in unserem Land.
Da sind verschiedene Dinge jetzt drin gewesen.
Ja, das erste aus
erst ganz zu den Antidepressiva zuerst mal nochmal.
Also die Hörerin hat völlig recht. Wir haben keinen Test, der uns sagt, ich habe diese Symptomatik, also brauche ich dieses Medikament. Das heißt, wir arbeiten wissenschaftlich an Tests, die uns dabei weiter unterstützen können, an Gentests oder auch an anderen biologischen Markern. Aber da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist das Medikament, was jetzt zum Erfolg führt. Mhm. Also wir wählen das Medikament nach klinischer Erfahrung aus, aber auch nach Vorerfahrung des Patienten. Was hat schon geholfen, was hat nicht geholfen? Vom Nebenwirkungsspektrum müssen wir natürlich berücksichtigen, was können wir tolerieren, was können wir nicht tolerieren und natürlich auch Begleiterkrankungen. Das heißt, wenn es gut läuft, ist das erste Medikament ein Treffer, was häufig der Fall ist, aber was nicht immer natürlich der Fall ist. Und dann brauche ich verschiedene Anläufe von Medikamenten. Wir haben ja gerade gesagt, das Esketamin ist eine Möglichkeit, bei Patienten zu helfen, die mindestens schon 2 medikamentöse Versuche hatten und sie nicht geholfen hat. Dabei möchte ich auch noch gleich erwähnen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Elektrokrampftherapie, die auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, bei therapieresistenter, schwerer Depression zu helfen, weil die eine sehr, sehr gute Erfolgsaussicht hat tatsächlich. Wird aber in wenigen Kliniken nur angewandt.
Das heißt Elektroschocktherapie?
Elektrokrampftherapie, genau. Das ist so eine elektrische Stimulation. Patient schläft aber dabei, also ist in Narkose, kriegt davon nichts mit. Das ist so eine Kurznarkose von 5 Minuten. Es wird auch kein wirklicher Krampf ausgelöst, weil man eine Muskelrelaxation hat während der Therapie. Aber also die Aussicht ist tatsächlich über 80%, dass die Therapie hilft.
Also die Menschen haben auch keinen Schmerz?
Also nebenwirkungsarm ist es auch. Die meisten Nebenwirkungen sind dann bei Konzentration- und Merkfähigkeitsstörungen. Aber die sind eher auf die Therapie begrenzt.
Jetzt hat die Hörerin
die
Psychotherapeuten sehr stark kritisiert. Jetzt haben viele Menschen erzählen uns, wie Psychotherapeuten ihnen geholfen haben. Also es ist eine sehr pauschale Kritik der Hörerin gewesen. Mögen Sie darauf eingehen, auf diese Kritik?
Also es kommt natürlich darauf an, was Sie jetzt für Erfahrungen gemacht haben. Also in aller Regel gibt es sehr, sehr gute Psychotherapeuten, die eine sehr gute Psychotherapie anbieten. Es ist natürlich so, wir haben zu wenig Psychotherapieplätze in Deutschland und es gibt lange Wartelisten. Manche haben auch gar keine Warteliste mehr. Das ist sicherlich nicht einfach. Bei den Hausärzten ist es so, ich finde, es sehr, sehr viele Hausärzte kümmern sich sehr gut auch um depressive Patienten. Ich mache auch sehr viele Fortbildungen tatsächlich für Hausärzte und sehe da große Motivation und Engagement und sehr großes Behandlungspotenzial natürlich.
Was ist denn in Ihren Augen entscheidend für den Erfolg einer Psychotherapie? Was ist das zentrale Element dabei? Wann sagt man, das ist ein Erfolg?
Also es gibt ja verschiedene Wirkfaktoren. Und wenn wir uns anschauen, was da wissenschaftlich untersucht ist, wann hilft die Psychotherapie? Was so richtig wichtig ist, ist, dass man gut mit dem Psychotherapeuten, mit der Psychotherapeutin klarkommt. Also dass es funktioniert. Es ist gar nicht mal so wichtig, welches Verfahren das jetzt ist, ob es Verhaltenstherapie ist oder systemisch ist. Beste Evidenz ist natürlich für die Verhaltenstherapie, aber das Wichtige ist, dass es auf der Persönlichkeitsebene gut funktioniert, weil sonst kann man es eigentlich auch bleiben lassen.
Also, dass die Beziehung stimmt, genau, dass die Chemie stimmt. Ja, genau. Das soll man auch gleich am Anfang dann versuchen, auch festzustellen.
Es gibt ja so 5 probatorische Sitzungen, die man hat und in denen kann der Patient und die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut, die zusammen kann man dann schauen, passt das oder passt das nicht.
Es gibt, darüber schreiben Sie im Buch auch, jetzt haben wir über Antidepressiva geredet, wir haben über Ketamin geredet. Es gibt auch, kann man sagen, einen Psychedelika-Trend heute schon fast. Es wird gesagt, die bewusstseinserweiternde Wirkung von LSD könnte dabei helfen, Dinge grundlegend zu verändern. Im Buch ist das Beispiel eines schneebedeckten Bergs, wo Skifahrer Spuren hinterlassen haben und dass man das dann nochmal diese Spuren verwischen kann. Was halten Sie von diesem, ich sag mal, Psychedelika-Trend, den man im Moment wahrnehmen kann?
Ich finde es eine sehr hochspannende und innovative Möglichkeit. Also unsere Hörerin hat ja eben gerade auch wirklich gute Kritik geäußert, dass vieles nicht hilft und vieles nicht weiterbringt. Und dass viele Patienten sich alleingelassen fühlen oder einfach frustriert sind, weil nichts hilft. Und die Psychedelika sind nochmal eine ganz andere Form der Therapie und bieten die Möglichkeit, dass so verkrustete Hirnstrukturen nochmal aufgeweicht werden und eben die Möglichkeit geschaffen wird, ganz neue Erfahrungen zu machen. Und da greift dann auch wieder Psychotherapie viel besser, wenn ich die Möglichkeit habe, dann nochmal so ein bisschen so eine Art Nachreset neue Erfahrungen zu machen. Und das ist eine sehr hochspannende Idee. Und die Studienergebnisse sehen ja sehr, sehr gut aus. Also nach einer Psilocybin-Einnahme zum Beispiel konnte gezeigt werden, dass Patienten ein ganzes Jahr depressionsfrei waren. Es gibt jetzt schon größere Studien, die diese initialen Ergebnisse etwas verwässert haben. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das eine hochspannende Therapie und die würde ich dann auch gerne in unserer Klinik einsetzen, wenn es dann mal zugelassen ist.
Und Menschen würden das dann machen in einem Kontext, wo ein Experte auf sie aufpasst?
Ja, ganz wichtig. Also ich würde jetzt abraten von irgendwelchen Psychedelika-Partys, die ja schon angeboten werden für teures Geld im Ausland. Das würde ich jetzt nicht raten, weil auch Psychedelika natürlich erhebliche Nebenwirkungen machen können mit psychotischen Symptomen und so weiter. Und das sollte man auf jeden Fall in einen therapeutischen Kontext einbinden.
Also das eine Alternative. Sie schreiben, in leichteren Fällen können heutzutage auch Apps helfen. Inwiefern können Apps möglicherweise helfen?
Es gibt ja die DIGAs zum Beispiel, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die der Hausarzt zum Beispiel oder jeder andere Arzt auch verschreiben kann. Das ist eine gute Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einen Therapieplatz warte, mit der App auch eine Art von Therapie zu bekommen. Die sind schon wissenschaftlich gut belegt. Grundsätzlich sind das ja so ähnlich die Aspekte der Verhaltenstherapie, der Psychotherapie. Also ich habe zum einen Psychoedukation, das heißt die Wissensvermittlung über die Erkrankung, das ist ganz arg wichtig. Je mehr ich über die Erkrankung weiß, desto besser kann ich damit umgehen. Wir haben ja zum Beispiel bei uns am Chiemsee das Chiemseer Bündnis gegen Depression gegründet und da haben wir auch unseren Instagram-Kanal, wo wir auch diese Wissensvermittlung machen. Also Wissensvermittlung ist sehr wichtig und dann hat es noch weitere Elemente von psychotherapeutischen Interventionen wie Aktivitätenaufbau zum Beispiel. Hm. Und dann gibt es noch so Monitoring-Elemente, dass ich schauen kann, wie geht es mir diese Woche und nächste Woche. Also geht es eher bergauf oder bergab.
Das kann ein erster Schritt sein. Das ist die positive Nachricht zum Schluss. Professor Dr. Andreas Menke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für den Besuch hier in Saarbrücken. Dankeschön.
Dankeschön, ganz herzlichen Dank
auch. Depressionen wissen, was hilft. Neueste Erkenntnisse und wirksame Therapien, um die Krankheit zu überwinden. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. 382 Seiten kosten 22 Euro. Gewonnen haben heute ein Exemplar Kerstin Köhler aus Oberteil, Stefan Kiefer aus Saarbrücken und Ulrich Nee aus Plauen. Kommende Woche ist unser Gast Gerhard Konrad. Sein Buch trägt den Titel Nicht wissen ist tödlich, der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste. Der Autor ist promovierter Islamwissenschaftler und war bis zu seiner Pensionierung Chef des Leitungsstabes des BND und Leiter des Intelligence Analysis Center in Brüssel. Er kennt also den Maschinenraum und die konkrete Arbeit der Geheimdienste sehr genau und kann sehr anschaulich darüber erzählen. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Es geht um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt, die Beatles. Sie hatten ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez, in einem Stripclub am dunklen Ende der Großen Freiheit. Der Abend war, eine totale Enttäuschung. Der Clubchef genervt. Er hat gesagt, überlegt euch gefälligst was. Und die Beatles haben sich was überlegt, sie wurden besser, aber es gab immer wieder Rückschläge. Oft stand die Band kurz vor dem Ende. Aber dann, nur 3 Jahre nach diesem ersten vergeigten Auftritt in Hamburg, sind die Beatles weltberühmt, werden von kreischenden Fans verfolgt, verkaufen Millionen Platten, geben Konzerte in der ganzen Welt, schreiben Musikgeschichte. We didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg, hat John Lennon später gesagt. Hamburg hat die Beatles groß gemacht. Davon erzählt Becoming the Beatles, ein spannender Doku-Podcast mit viel Musik der Beatles und einer Menge verrückter Geschichten. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt's ab Dienstag, 19. November, in der ARD Audiothek. Unser Tipp.